SRF 1.
.30 Uhr, die Mittagsinformationen des Schweizer Radios. Schön, haben Sie eingeschaltet. Der internationale Sportgerichtshof hebt die Sperren von 28 russischen Wintersportlern auf und stellt sich damit gegen das internationale Olympische Komitee. Wie weiter zwischen der Schweiz und der EU? Brüssel reagiert zurückhaltend auf den Schweizer Neustart und streckt gleichzeitig die Hand aus. Dann...
Jetzt ist die schwarze Doppellaue oben. Jetzt schiessen ja die Schutzmauer hin. Und die haben... Für das kann man zum schönen Teil der Berghilfe Geld zu Gott sagen.
Die Schweizer Berghilfe wird 75, fühlt sich aber jung und busbar. Und... Diese Woche hat die Schweizer Weltklasse-Geigerin Patricia Kopaczynskaja einen Grammy erhalten. Heute ist sie live bei uns im Tagesgespräch um 1. Rendezvous heute mit Brigitte Kramer. Guten Mittag. Das ist eine Überraschung. Kurz vor den Olympischen Winterspielen in Südkorea hat der internationale Sportgerichtshof die lebenslangen Olympiasperren gegen 28 russische Sportler und Sportlerinnen aufgehoben. Sibyl Eberle mit den Einzelheiten.
Die rehabilitierten Sportler dürfen nun doch wieder an Olympischen Spielen starten. Darunter sind 11 Medaillengewinner von Sotschi, wie zum Beispiel Langlauf-Olympiasieger Alexander Lekhoff. Der internationale Sportgerichtshof begründet seinen Entscheid damit, dass keine individuellen Verstöße gegen Anti-Doping-Regeln festgestellt worden seien. Die Sportler selbst könnten nicht verantwortlich gemacht werden für das systematische Staatsdoping während den Olympischen Spielen in Sotschi vor 4 Jahren. Diese Verantwortung sei dem russischen Olympischen Komitee zuzuschreiben. Corinne Schmidhauser, Juristin und Präsidentin von Anti-Doping Schweiz, hat nicht mit diesem Urteil gerechnet.
Das Urteil kommt eher überraschend. Offensichtlich haben die Beweise, die das IOC vorgelegt hat, nicht genügt, um diese Athleten zu sperren. Und letztlich geht es um den einzelnen Athleten. Sind die Beweise genügend, um diesen Athleten bis zum Lebensende auszuschließen?
Trotz dieses Gerichtsentscheids ist die Teilnahme der 28 betroffenen Sportler bei den anstehenden Winterspielen noch unklar. Das Internationale Olympische Komitee hat ihnen bislang eine Einladung nach Südkorea verweigert. Das heisst, sie müssten ihr Startrecht einfordern.
Nun weitere Meldungen des Mittags mit Daniela Püntener.
In den Arbeitskonflikt bei der schweizerischen Nachrichtenagentur SDA kommt Bewegung. In Zürich spricht seit 12 Uhr eine Delegation der Redaktion mit der Spitze des SDA-Verwaltungsrats. Das bestätigte ein Redaktionsvertreter auf Anfrage. Die streikenden Angestellten fordern, dass die ausgesprochenen Kündigungen sistiert werden, bis bei der Nachrichtenagentur eine erkennbare Zukunftsstrategie vorliege. Heute ist der dritte Tag, an dem die 180 Journalistinnen und Journalisten der SDA streiken. Sie protestieren damit gegen den Abbau von 35 Vollzeitstellen. Der Schweizer Pharmakonzern Roche meldet für das letzte Jahr einen Gewinn von knapp 9 Milliarden Franken. Das sind 9% weniger als im Vorjahr. Grund seien vor allem Abschreibungen und andere Wertberichtigungen, so Roche. Beim Umsatz konnte der Konzern hingegen zulegen. Er stieg um 5% auf über 53 Milliarden Franken. Im Zusammenhang mit den Vorfällen in der Anur-Moschee in Winterthur hat die Staatsanwaltschaft Anklage gegen 9 Personen erhoben. Den Beschuldigten werde unter anderem Freiheitsberaubung, mehrfache Nötigung und Körperverletzung vorgeworfen, teilt die Oberstaatsanwaltschaft des Kantons Zürich mit. Die 9 Erwachsenen sollen im November 2016 in der mittlerweile geschlossenen Anur-Moschee 2 Personen angegriffen, geschlagen, bedroht und eingesperrt haben. Die Beschuldigten seien nicht geständig, heißt es weiter. Die Staatsanwaltschaft fordert Freiheitsstrafen von bis zu 3 Jahren. Im Kanton Thurgau hat die Polizei die Leiche einer Frau identifiziert, die letzte Woche in einem Wald bei Zetzikon gefunden wurde. Es handelt sich um eine 20-Jährige aus dem Kanton Aargau, die seit November vermisst worden war. Die Leiche der Frau war in einen Teppich eingerollt. Die Todesursache ist noch unklar, wie die Kantonspolizei Thurgau mitteilte. In Niederösterreich wird der umstrittene FPÖ-Politiker Udo Landbauer nicht Mitglied der Regierung. Das hat die Spitze der Rechtspartei entschieden. Anstelle von Landbauer werde Fraktionschef Gottfried Waldhäusl die FPÖ in der Regierung vertreten. Landbauer, der bei den Landtagswahlen vom Wochenende FPÖ-Spitzenkandidat war, ist Mitglied der umstrittenen Studentenverbindung Germania. Diese war wegen ihres Liederbuchs in den Fokus geraten. Darin enthalten ist eine Liedstrophe, die den Holocaust befürwortet. Das Vorgehen der Armee Burmas gegen die muslimische Minderheit der Rohingya weise die Merkmale eines Völkermords auf. Das sagte die UNO-Sondergesandte für Menschenrechte in Burma, Yang Hee Lee, vor Journalisten in Südkoreas Hauptstadt Seoul. Lee reagierte auf einen Bericht der Nachrichtenagentur AP über ein Massaker Ende August in der burmesischen Provinz Rakhine. Die Nachrichtenagentur schreibt, im betroffenen Dorf gebe es mindestens 5 Massengräber. Sie stützt sich auf Aussagen von mehr als 2 Dutzend Überlebenden und auf ein Handyvideo. Bei dem Massaker seien mindestens 75 Menschen getötet worden. Das Wetter. Heute Nachmittag schneit es nur noch stellenweise. Morgen scheint teilweise die Sonne und es bleibt meist trocken. Die Temperaturen erreichen rund 4 Grad, im Süden mit Nordwind bis 10 Grad.
Den Auftritt von Bundesrat und Außenminister Ignazio Cassis gestern zum «Wie weiter im Verhältnis zu Europa» hat man auch in Brüssel aufmerksam verfolgt. Die EU-Kommission hat unterdessen darauf reagiert. Oliver Washington.
Der Präsident persönlich soll die Stellungnahme der EU-Kommission abgesegnet haben. So tönt es aus dem Umfeld von Jean-Claude Juncker. Das Verhältnis zwischen der Schweiz und der EU ist angespannt. Da muss jedes Wort auf die Goldwaage gelegt werden und da muss genau überlegt werden, welche Botschaft Brüssel zurück nach Bern schicken möchte. Die Kommission schreibt zunächst, Zitat, «Wir nehmen das Resultat der bundesrätlichen Diskussion zur Kenntnis». Zitat Ende. Sie hätte auch schreiben können, «Wir begrüßen die Resultate», aber die Kommission ist zurückhaltender, sie ist abwartender. Weiter betont die Kommission, dass der Abschluss eines Rahmenabkommens das vordringliche Ziel bleibe. Und hier nimmt sie den Bundesrat beim Wort, weil dieser selber von einem Abschluss bis Ende Jahr spreche. Und schließlich unterstreicht die Kommission auch ihren guten Willen. Präsident Juncker werde alles Notwendige unternehmen, damit es auch tatsächlich zu einem Abschluss bis Ende Jahr kommen werde. Um das von Bundesrat Ignazio Cassis erwähnte «Window of Opportunity» zu nutzen. Die Kommission betont also, an ihr soll es nicht scheitern. Und sie spielt damit den Ball wieder zurück nach Bern. Der Bundesrat muss nun unter Beweis stellen, dass er es tatsächlich ernst meint. Es reicht nicht, wenn der Bundesrat zwar davon spricht, dass er das bilaterale Verhältnis vertiefen und ein Rahmenabkommen abschließen wolle, das sagt der Bundesrat schon seit Jahren. Nun muss er auch liefern, um das Vertrauen wiederherzustellen. Und damit geht es um den Inhalt. Dazu hat die Kommission nichts gesagt, aber die Kommission hat bereits vor den Weihnachtsferien einen neuen Vorschlag für die Streitschlichtung auf den Tisch gelegt, der sich eng ans Abkommen zwischen der EU und der Ukraine anlehnt. Die Kommission ist also durchaus bereit, in Alternativen zu denken. Es gibt aber eine rote Linie, welche die Kommission nie überschreiten wird. Wenn EU-Recht im Spiel ist, wird immer der Europäische Gerichtshof das letzte Wort haben. Das wird die Schweiz akzeptieren müssen. Es wird dann einfach darum gehen, das für die Schweiz so erträglich wie möglich zu verpacken. Es gibt daneben aber auch noch andere Streitpunkte, die noch weit von einer Lösung entfernt sind. Und so erwartet Brüssel weitere Signale aus Bern bereits in den nächsten Wochen.
Minuten vor 1, so geht es im Rendezvous weiter. Der Basler Pharmakonzern Roche will Diagnosegeräte entwickeln, die den Ärzten auch gleich Vorschläge zur Therapie eines Patienten liefern. Ein weiterer Schritt Richtung personalisierte Medizin. Was braucht es, damit ein Atomkraftwerk auch ein heftiges Erdbeben aushält? Was ist bei Hochwasser? Der Bund schraubt an den Sicherheitsbestimmungen und ruft sogleich die Kritiker auf den Plan. Und Wintersport statt Atomstreit. Dank der Olympischen Spiele rückt eine andere Seite Südkoreas in den Fokus.
Das ist schon schön, wenn für Korea noch mal ein Bewusstsein, ein neues aufkommt.
Auch in der Schweiz. Besuch bei einer jungen Frau mit südkoreanischen Wurzeln. Kurz vor eins. Der Basler Pharmakonzern Roche blickt auf ein gutes 2017. Trotz auslaufender Patente sei es gelungen, mit neuen Medikamenten die Verluste mehr als wettzumachen. Neue Wege beschreitet Roche im Bereich Diagnostik. Das Unternehmen will Geräte entwickeln, die nicht nur präzise Diagnosen liefern, sondern gleich auch noch Therapievorschläge. Wirtschaftsredaktor Massimo Agostinis.
Im Dezember kündete Roche eine engere Zusammenarbeit mit dem amerikanischen GE-Konzern an. GE ist ein Riesenunternehmen. Die Firma baut Gasturbinen, Windräder, Hochspannungsleitungen, Transportsysteme, hat aber auch einen starken Medizinalarm. Roche-Konzernchef Severin Schwan.
Wir als Roche sind in der Diagnostik sehr stark, wenn es zum Beispiel um Blutproben geht, wenn es um Gewebeproben geht. GE ist sehr stark, wenn es um bildgebende Verfahren geht, Röntgen, MRI und so weiter. Die Idee von dieser Kollaboration ist, dass wir die Daten aggregieren und damit dem Arzt bessere Entscheidungsbasis liefern.
Schon heute verfügt GE über eine der größten Datensammlungen, die sie aus den bildgebenden Verfahren wie Röntgen oder MRI gewonnen hat. Das Unternehmen entwickelt Computertomographen und Röntgenapparate. Die gemeinsame Plattform soll zu einer der größten Medizinaldatenbanken der Welt führen. Die enorme Datenflut schafft aber woanders neue Probleme.
Ja, es ist tatsächlich so, dass mit dieser enormen Komplexität wie im Bereich Onkologie, das für ein menschliches Gehirn gar nicht mehr möglich ist, alle diese Informationen zu verdauen und der Arzt zunehmend auch auf elektronische Entscheidungshilfen angewiesen ist.
Das heißt, die künftigen Diagnostikapparate und Verfahren sollen den Ärzten nicht nur präziser als heute sagen, woran ein Patient leidet. Sie sollen auch gleich mögliche Therapievorschläge machen. Dafür werten die Rechner die digitale Datensammlung von Roche und GE aus. Der Arzt trägt dann mit seiner Erfahrung und seinem Wissen über den Patienten dazu bei, die präziseste Therapie zu verordnen. Verbesserte Diagnostikverfahren sind aber auch Grundvoraussetzung für ein anderes großes Projekt, an dem alle Pharmafirmen arbeiten. Severin Schwan.
Je genauer die Diagnostika ist, desto genauer kann man dann auch die Medikamente verabreichen. Und das ist sicher ein Kernelement der Roche-Strategie dieser zunehmend personalisierten Medizin.
Personalisierte Medizin bedeutet, man verabreicht der Patientin, dem Patienten, Medikamente mit präziser berechneter Dosierung oder einen Medikamentenmix, der ebenfalls besser auf ihr Leiden abgestimmt ist, als dies heute gemacht werden kann. Einen möglichen Nachteil haben die personalisierten Medikamente. Sie dürften viel teurer werden als die bisherigen Wirkstoffe. Wie die Gesundheitssysteme diesen Kostenschub bewältigen sollen, ist völlig offen. Die Entwicklung von immer besseren Diagnostikverfahren hindert das aber nicht.
Massimo Agostinis. Atomkraftwerke dürfen in der Schweiz so lange laufen, wie sie sicher sind. Was sicher heisst, dafür gibt der Bund Kriterien vor. Nun will der Bundesrat diese Kriterien anpassen und stößt auf Kritik. Klaus Ammann, was hat der Bund denn im Sinn?
Grundsätzlich soll die sogenannte Störfallanalyse klarer geregelt werden. Also aus Sicht des Bundes hat die Verordnung, die eben definiert, wie groß das Risiko eines Störfalles in einem Atomkraftwerk sein darf. Diese Verordnung hat Lücken, sagt der Bund, und diese Lücke soll nun gestopft werden.
Und woran stoßen sich die Kritiker?
Ja, also da muss man sagen, Kernkraftwerke, die müssen ja eben nachweisen, dass die austretende Radioaktivität in einem Störfall, zum Beispiel bei einem schweren Erdbeben, einen gewissen Wert nicht überschreitet. Und bis jetzt gibt es laut dem Bund eine Unklarheit bei Erdbeben, die so stark sind, dass die Wahrscheinlichkeit genau bei einmal pro 10.000 Jahren liegt, also die Wahrscheinlichkeit, dass sie auftreten. Es gibt tiefere Grenzwerte für kleinere Erdbeben mit einer Wahrscheinlichkeit bis zu einmal pro 9.999 Jahren und höhere für stärkere Erdbeben. Nun sagt der Bund in der neuen Verordnung, dass für einmal pro 10.000 Jahre eben die höheren Grenzwerte gelten sollen. Und das ist deshalb bekannt, weil eben alle Schweizer Kernkraftwerke genau in diesem Fall die tieferen Grenzwerte nicht einhalten würden. Die Kritiker, unter anderem Greenpeace und die Schweizerische Energiestiftung, sagen deshalb, das sei eine skandalöse Aufweichung der Grenzwerte. Sie finden ja insbesondere Betznau müsse sofort abgeschaltet werden. Und das mit dieser neuen Verordnung könnte man das eben weiter betreiben.
Und hat der Bund, hat das ENSI, das ja für die Kontrolle der Sicherheit zuständig ist, schon auf diese Kritik reagiert?
Also das Bundesamt für Energie widerspricht. Es sagt, das sei keine Aufweichung, sondern man übernehme damit die gängige Praxis, so wie sie sowieso bestehe, ins Gesetz und schaffe so einfach Rechtssicherheit. Klar ist, eine Verschärfung ist es natürlich auch nicht. Das ENSI war heute Morgen nicht erreichbar, es hat aber von sich aus wohl nicht zufällig heute in einem Kommuniqué aufgezeigt, wie diese Störfallanalysen funktionieren in der Realität. Und dabei streicht das Eidgenössische Nuklearsicherheitsinspektorat hervor, dass die Grenzwerte den internationalen Werten entsprechen, dass die Risiken vertretbar seien und dass es selbst sehr genau hinschaue.
Die Pläne des Bundes sind jetzt in der Vernehmlassung. Diese hat erst gerade begonnen. Was ist noch zu erwarten?
Ja, also es werden bestimmt auch noch andere Stimmen sich melden, die AKW-Betreiber zum Beispiel. Ob die mit der Vorlage so zufrieden sind, ist offen. Die Vorlage ist, man hat das vielleicht gespürt, recht komplex. Auf Anfrage haben verschiedene Gesprächspartner jetzt heute erklärt, sie müssten sich erst noch genau einlesen. Klar ist, die AKW-Kritiker haben geschickt agiert und heute schon einmal vorgelegt. Bis zum 17. April können noch Stellungnahmen abgegeben werden. Und ab dem 1. Januar 2019 würde die geänderte Verordnung dann in Kraft treten.
Danke für Ihre Einschätzungen, Klaus Ammann. Es war 1943 in den Kriegsjahren. Im Aktivdienst waren damals auch sehr viele Bergbauern. Die Frauen, Kinder und Großeltern daheim mussten sich sozusagen selbst versorgen auf ihren Höfen. Das war die Geburtsstunde der Schweizer Berghilfe. Sie wird heute 75. Doch die Zeiten haben sich geändert. Braucht es diese gemeinnützige Stiftung noch, die ausschließlich mit Spendengeldern arbeitet? Inlandredaktor Peter Maurer.
Das waren noch Zeiten und Töne.
Um tausend Gottes Willen, Vater. Jetzt ist die Schwarz-Dobel-Laue oben. Aber schau, sie fährt der gute Weg, nicht sie. Jetzt schiesse ich an die Schutzmauer hin. Und die haben. Und gelb, Vater. Für das können wir zum schönen Teil der Berghilfe Geld zu Gott sagen. Ohne Berghilfe, wer weiss, wie es mit uns noch einmal rausgekommen wäre.
Regula Straub, eine Kaderfrau in der Privatwirtschaft und seit 6 Jahren Geschäftsführerin der Schweizer Berghilfe, lacht.
Es hat für mich jetzt schon ein bisschen altmodisch gestöhnt, muss ich jetzt ganz ehrlich sagen.
Dieses historische Tondokument, dieser Spendenaufruf der Berghilfe nach dem Lawinen- und Hochwasserjahr 1950. Von einer verstaubten altväterischen Hilfsorganisation könne jedoch keine Rede sein, wehrt sich die 57-jährige Berghilfe-Chefin.
Die Schweizer Berghilfe ist heute so modern, wie sie war zu Gründungszeiten. Zu Gründungszeiten hat man vielleicht mehr direkt in Not gelindert.
Heute geht es darum,
das Berggebiet lebendig zu behalten. Also das heisst, eine wirtschaftliche Entwicklung in den Bergen, Arbeitsstellen können zu erhalten und Arbeitsstellen können zu schaffen.
Zumal immer noch ein Viertel der Schweizer Bevölkerung im Berggebiet wohnt. Die privaten Projekte, die von der Berghilfe unterstützt werden, sind so unterschiedlich wie die Menschen, die dahinter stehen. Zum Beispiel ein Stallausbau in Mürren, Berner Oberland, die Modernisierung einer Schreinerei im Pleniotal, Tessin, die Schaffung einer Kindertagesstätte in Laax, Wallis. Berghilfe-Geschäftsführerin Straub sagt:
Wir möchten immer mehr Projekte außerhalb der Landwirtschaft können unterstützen. Und der Grund dafür ist, dass bei all diesen Projekten außerhalb der Landwirtschaft, dort ist einfach die Wertschöpfung grösser. Dort bleibt mehr hängen für mehr Leute. Dort werden mehr Arbeitsplätze geschaffen.
Stichwort Tourismus, lokale Gewerbebetriebe, Energie oder Bildung. Zahlen zur Berghilfe. Die Stiftung erhält im Schnitt jährlich Spenden von 25 Millionen Franken von weit über 50'000 Gönnerinnen und Gönnern. Bis heute wurden insgesamt über 25'000 Projekte mit rund 700 Millionen unterstützt. Und an der Solidarität der Unterländer, der Städte mit der Bergbevölkerung hat sich im Laufe der Jahrzehnte nichts geändert. Wieso eigentlich?
Zum Glück hat nie etwas geändert. Und die Frage, Entschuldigung, Herr Murr, kann man noch mal Städter so stellen?
Da sitzt der Adolf Oggi, der Bergler der Nation, der leutselige Altbundesrat im Bahnhof Büfferspiez. Oggi war von 2002 bis 2006 Präsident der Schweizer Berghilfe und hat diese umstrukturiert, modernisiert, entstaubt. Trotzdem nochmals, weshalb diese ungebrochene Solidarität?
Weil die Solidarität in der Schweiz immer gelebt worden ist und weil die Solidarität auch weiterhin muss gelebt werden. Wenn die Leute, die im Berggebiet wohnen, die bereit sind als Bauer, die Wiesen zu pflegen, wenn die aufhören, dann haben wir ein Problem in unserem Land. Dann haben wir eine Verstädterung total in der Schweiz.
Oggi kennt sie, die Vorstellungen der neoliberalen Vordenker, die im Zusammenhang mit dem Berggebiet von einem Schrumpfungsprozess, von einem geordneten Rückzug reden. Und Oggi kennt auch die Studie des ETH-Studios Basel um die Stararchitekten Herzog und Tömerow, wo bereits vor Jahren provokativ von einer Rückverwandlung großer Teile des Berggebietes in alpine Brachen gesprochen wurde.
Das ist Zeitgeist. Also es ist ganz, ganz wichtig, dass wir nicht auf solche Studien einsteigen, wo sieht, alles beispielsweise nach Sargans muss man nicht mehr weiter pflegen. Das ist ein absoluter Blödsinn.
Heißt das Strukturerhaltung um jeden Preis?
In einem gewissen Sinn, ja. Mit Mass, geschickt und vor allem, wenn wir diesen Leuten diese Strukturerhaltung nicht geben, dann verlieren die Leute den Mut und den Halt und die Bereitschaft, in diesen Berggebieten weiterhin zu leben. Voilà.
Oggi hat gesprochen und macht sich auf den Weg nach Kandersteg in die Berge.
Ihr Rendezvous heute Mittag in 9 Minuten ist es 1. Keine andere Region profitiert pro Kopf so stark von den Radio- und Fernsehgebühren wie die italienischsprachige Schweiz. Trotzdem steht die Nobilag-Initiative im Tessin auf der Kippe, ein Ja ist nicht auszuschließen. Der Direktor von Radio Televisione Svizzera warnt als Gegner der Vorlage denn auch vor dem Untergang. Auf der anderen Seite steht die Lega, die mit ihrem Gratisblatt Mattina della Domenica für die Nobilag-Initiative kämpft. Die Debatte im Tessin verläuft intensiv, zuweilen populistisch. Tessin-Korrespondent Alexander Grass bildet die Kontroverse ab.
Das Teatro di Locarno ist bis auf den letzten Platz besetzt. Gebannt blickt das Publikum nach vorn. Der Film ist 20 Jahre alt und zeigt einen Elbler bei seinem Handwerk. Bei anderen Filmbeiträgen aus dem Archiv der RSI, des Radios und Fernsehens der italienischsprachigen Schweiz, geht es um Glück und Misere von Tessiner Auswanderern in Amerika, um Zerstörung und Wiederaufbau nach einem Lawinenwinter, um den US-Astronauten Walter Skira mit seinen Wurzeln im Unzanone-Tal. Die Corsi hat den Abend veranstaltet, das ist die SRG-Trägerschaft in Tessin. Der ehemalige CVP-Staatsrat Luigi Pedrazzini ist Corsi-Präsident.
Se venisse meno un'azienda di servizio pubblico come la RSI, non saremmo più in grado.
Wenn die RSI verschwinde, dann würden morgen oder übermorgen solche Erzählungen und Bilder fehlen aus dem Tessin und seinen Tälern, sagt er.
Sarebbe un impoverimento culturale.
Theatermann Roberto Maggini sagt, mit der Nobilag-Initiative drohe eine kulturelle Verarmung bei Theatern, in der Musik und bei den Künsten. Szenenwechsel, weg vom Theaterabend, hinein in die Redaktion des Mattino della Domenica. Seit 20 Jahren kritisiert der Mattino die RSI. Lega-Nationalrat Lorenzo Quadri leitet diese Gratiszeitung. Er ist der prominenteste Befürworter der Initiative im Tessin.
Si sta facendo di tutto di più per recuperare simpatie tra i cittadini.
Jetzt werde alles getan, um Sympathien zu sammeln, sagt er. In Wahrheit seien aber die kulturellen und dokumentarischen Leistungen der RSI nicht sehr bedeutend. Die RSI sei aufgebläht und linkslastig, sagt Quadri.
Arte, Cultura e Musica possono e devono in ogni caso impegnarsi di più per cercare dei finanziamenti e dei sostegni privati perché
Kunst, Kultur und Musik könnten und müssten mehr Geld bei Privaten finden. Warum nicht bei Startups? Quadri mobilisiert im Martino für die Initiative zur Abschaffung der Radio- und Fernsehgebühren. Anders die Gegner. Über 2000 Menschen demonstrierten am letzten Samstag in Bellinzona gegen No Billag. Mittendrin Maurizio Canetta. Der RSI-Direktor hat in seiner Karriere über 3000 Tagesschau-Ausgaben moderiert.
Ho preso i calcoli che Bigler con il suo piano B ha fatto, cioè i parametri.
Er habe die Berechnungen von Hans-Ulrich Bigler, dem Präsidenten des Gewerbeverbands, umgelegt auf die Verhältnisse in der italienischsprachigen Schweiz, sagt Canetta. Ein Pay-TV-Abo für die RSI-Tagesschau werde 2.400 Franken kosten. Den hohen Fixkosten stehe eben ein sehr kleiner Zuschauermarkt gegenüber. Eine Tagesschau könne über Werbung, Pay-TV und durch Auslandschweizer finanziert werden, entgegnet Quadri.
Se l'iniziativa passa, vabbè, ci sarà una rivoluzione completa. Se l'iniziativa non passa, ma
gäbe es ein Ja zu No Billag, dann bedeutet das eine Revolution, sagt er. Wenn die No Billag abgelehnt werde, dabei aber doch einen Achtungserfolg erziele, dann sei er für die Halbierung der Radio-TV-Gebühr. Nach der Volksabstimmung ist also vor der Volksabstimmung, hofft Lorenzo Quadri. Die Polarisierung in der Debatte um die SRG wird im Tessin also erhalten bleiben.
Tessin-Korrespondent Alexander Grass. Ja, und morgen schauen wir hier im Rendezvous dann auf die Stimmung in der Romandie. Über Südkorea wissen wir relativ wenig. Wenn Südkorea bei uns Schlagzeilen macht, dann vor allem wegen seinem Nachbarn Nordkorea und dem Atomkonflikt. Die Olympischen Winterspiele, die nächste Woche im südkoreanischen Pyeongchang beginnen, dürften das ändern. Die Spiele dürften uns Land und Leute näher bringen. Eine erste Annäherung machen wir jetzt. Raphael von Matt hat in Zürich eine junge Frau mit südkoreanischen Wurzeln getroffen, und zwar im Kampfsportstudio.
In zwei Reihen stehen 16 Männer und Frauen vor einer Spiegelwand und üben ihre Taekwondo-Bewegungen. Es ist eine Choreografie aus Boxschlägen und eleganten Schwüngen mit den Beinen. So stellt man sich wohl Karate vor. Und tatsächlich ist Taekwondo die koreanische Variante von Karate. Körperkontakt gibt es allerdings keinen. In der ersten Reihe steht Mariella Heiliges. Die zierliche 22-Jährige trägt ein weißes Trainingsgewand, einen sogenannten Dobok, dazu einen roten Gurt. Das ist die zweithöchste Stufe im Taekwondo. In einer Pause erzählt sie von ihrem Lieblingssport.
Das Training, das gibt immer extrem viel Energie. Vor allem jetzt, wenn ich, also ich habe heute noch Prüfung gehabt an der Uni und dann ist man sowieso irgendwie schon ein bisschen erschöpft und dann kommt man da noch ein bisschen Energie tanken. Und ja, darum, man hört es glaube ich, ich bin noch ein bisschen außer Atem.
Taekwondo sei die perfekte Ergänzung zum Medizinstudium. Mindestens dreimal in der Woche komme sie hierher. Am liebsten käme sie noch häufiger. Denn beim Training vergesse sie ihren Alltag und fühle sich verbunden mit ihren koreanischen Wurzeln. Denn Taekwondo sei ein sehr koreanischer Sport, geprägt von Werten.
Die Höflichkeit und der Respekt im höheren Grad gegenüber, wo gerade von der koreanischen Mentalität her noch sehr prägt ist. Und wir versuchen das sehr auszuleben da.
Heiliges hat einen deutschen Vater und eine koreanische Mutter. Aufgewachsen ist sie in der Schweiz. Sie trägt also verschiedene Kulturen in sich, die sie in ihrem Alltag begleiten.
Die Heiz zum Beispiel der WG ist die erste Anschaffung, ist ein Reiskocher gewesen, ein koreanischer. Ja, und Stäbli gehört halt schon auch dazu. Also ich bin sehr, lebe ich extrem auf in der koreanischen Kultur. Ja, und das Essen ist halt einfach auch ziemlich gut.
Wenn sie ihre Eltern besucht, kocht ihre Mutter immer koreanisch für sie. Und auch ihre Tanten, die sie regelmäßig in Korea besucht. Dort seien die Olympischen Spiele jetzt natürlich das große Thema, erzählt Heiliges.
Die Koreaner sind extrem stolz, dass die Welt auf Korea kommt, sage ich jetzt mal. So ganz generell sind Koreaner sehr, sehr ausländerfreundlich und freuen sich eigentlich immer, wenn Korea irgendwie Thema ist, auch im Ausland. Und ja, im Moment ist die Laune relativ gut, so was auf das bezogen.
Und tatsächlich, auch in der Schweiz werden die bevorstehenden Olympischen Spiele immer mehr zum Thema, beobachtet sie.
Ich habe gestern, glaube ich, eine Rivella-Flasche in der Hand gehabt, wo ich dachte so, hä, es steht auf Koreanisch, steht Rivella drauf. Und ich musste nur lachen, weil ich dachte, wie kommt denn jetzt die Flasche da an? Und dann habe ich gesehen, dass irgendwie alle Rivella-Flaschen jetzt mit Koreanisch angeschrieben sind. Und ich denke, das ist schon schön, wenn für Korea noch mal ein Bewusstsein, ein neues aufkommt.
Mariella Heiliges ist dann auch überzeugt, dass Südkorea über die Spiele hinaus von Olympia profitieren wird. Wegen der weltweiten Aufmerksamkeit würden künftig sicher mehr Touristen das Land besuchen. Zum Schluss verbeugt sich Heiliges höflich und verabschiedet sich auf Koreanisch.
Ne, 안녕하세요. 이 방송을 들어줘서 감사합니다.
Dann wendet sie sich wieder ihrem Lieblingssport, Taekwondo, zu.
Mit Energie Richtung Olympische Winterspiele, die beginnen am 9. Februar. Es ist eins, gleich im ersten und vierten. Patricia Kopaczynskaja ist eine der erfolgreichsten Geigerinnen, weil oder obwohl sie mit ihrer Musik provoziert und auch aneckt. Wir reden mit ihr darüber. Die Grammy-Gewinnerin ist unser Gast im Tagesgespräch nach den Schlagzeilen heute mit Daniela Püntener.
Der Internationale Sportgerichtshof in Lausanne hat die lebenslange Sperren von 28 russischen Wintersportlern aufgehoben, weil keine individuellen Verstöße gegen Anti-Doping-Regeln festgestellt werden konnten. Es spreche nun nichts gegen ihre Teilnahme an den bevorstehenden Spielen in Südkorea, so der Sportgerichtshof. Darüber entscheiden muss aber das IOC. In Zürich spricht eine Delegation der streikenden Mitarbeiter der Nachrichtenagentur SDA mit der Spitze des SDA-Verwaltungsrats. Die Angestellten fordern, dass die ausgesprochenen Kündigungen sistiert werden, bis bei der Nachrichtenagentur eine erkennbare Zukunftsstrategie vorliege. Der Schweizer Pharmakonzern Roche meldet für das letzte Jahr einen Gewinn von knapp 9 Milliarden Franken. Das sind 9% weniger als im Vorjahr. Grund seien vor allem Abschreibungen und andere Wertberichtigungen, so Roche.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.